Militanz gehört zum politischen Selbstverständnis der radikalen Linken und ist Teil von Kampagnen und Mobilisierung gegen das herrschende System. Sie ist Ausdruck der kompromisslosen Gegnerschaft. In der Geschichte der autonomen Bewegung ist Militanz, Zitat, zum identitätsstiftenden, prägenden Bestandteil der Bewegungserfahrung geworden. Sie ergibt sich aus den äußeren Bedingungen, nicht aus theoretischen Erwägungen. Das Bewusstsein, was da warum getan wurde, kommt oft erst im Nachhinein. Zitat Ende. Für die Wahrnehmung und Deutung der Ereignisse des 7. Juli 2017 gilt daher nicht, die Auseinandersetzung an sich in Frage zu stellen, aber die Notwendigkeit, sich im Nachhinein Klarheit darüber zu verschaffen, was passiert ist und welche politischen Schlüsse für künftige politische Kämpfe daraus gezogen werden können, ist unbestreitbar. Die in diesem Zusammenhang seit dem Juli 2017 formulierten Einschätzungen zum Riot im Schanzenviertel stehen sich teilweise diametral gegenüber und sind schon dadurch einer der zentralen Kristallisationspunkte der G20-Protestwoche. Räumlich bildete sich der unübersehbare Widerspruch ab. Dort der abgeschirmte Hochsicherheitsbereich der Messehallen als Tagungsort, hier ein zwar gentrifizierter, aber noch immer irgendwie alternativer Stadtteil mit der seit Jahrzehnten besetzten roten Flora als Symbol. Nochmal als Hinweis, der Tagungsort der G20 war 800 Meter Luftlinie von der roten Flora entfernt, also in direkter Nachbarschaft zum Hamburger Schanzenviertel. Offizieller Sicherheitsdiskurs, Protest- und Konsumbegehren, Gewaltästhetik, der nachbarschaftliche Wunsch nach Ruhe und Ordnung im Widerstreit mit der Hoffnung von Aktivistinnen auf ein Aufbegehren gegen einen kapitalistischen Allmachtsanspruch auf globale Herrschaft kumulierte in einem geografischen Ort, dem Schanzenviertel. Aufmarschgebiet der hochgerüsteten Sicherheitskräfte und zugleich ein diffus utopischer Aktionsraum gegen die Inszenierung von staatlicher Macht und Gewalt. Es hat sich innerhalb der radikalen Linken eine Lesart dieser Nacht artikuliert, also der Riot-Nacht des 7. Juli, die die Auseinandersetzung mit der Polizei und die Schaffung der polizeifreien Zone als, Zitat, Duft der Freiheit, rauschhafte Grenzüberschreitung, polizeilicher Kontrollverlust, Zitat Ende, beschreiben. Im Stadtteil habe sich eine widerständige, aktionsbereite Menschenmasse versammelt. Die Gruppe, die unsichtbaren Freunde, schreibt, Zitat, dieser Moment ist das Große in Hamburg. In diesem Moment bekommt das Treffen der Irren endgültig keine Aufmerksamkeit mehr. Es geht um den sozialen Konflikt, der offen zutage tritt, der aufgestaute Hass auf die Bullen, der immer größeren Teilen der Bevölkerung, ein Leben lang genährt, eine Woche lang angestachelt, bricht sich Bahn. Zitat Ende. Zugleich nehmen einige Stellungnahmen Bezug auf die Versuche Unbekannter, geplünderte Geschäfte in Wohnhäusern in Brand zu setzen. Zitat: Mehrere Geschehnisse können wir nicht gutheißen und wir finden es gut, dass Menschen eingriffen, als versucht wurde, Feuer in Läden zu entfachen, wo Wohnungen und Wohnhäuser darüber oder direkt daneben liegen. Und ähnlich nochmals die unsichtbaren Freunde, Zitat: Wir werden weiter keine bewohnten Gebäude anzünden und sowas unterbinden, sofern es in unserer Macht steht. Zitat Ende. Von den versuchten bzw. erfolgten Brandlegungen waren zwei in Wohnhäusern gelegene Läden betroffen, eine von Wohnhäusern umgebene Bankfiliale sowie eine in der Nähe des Schulterblatts gelegene Tankstelle. Unterschiedlichen Berichten zufolge erfolgten diese Versuche der Brandlegung zu einem Zeitpunkt, als sich organisierte militante Gruppen teilweise aus den Auseinandersetzungen zurückzogen und unorganisierte Beteiligte aktiver das Geschehen gestalteten. Das scheint jedenfalls der Text »Nicht distanzieren« von Karl-Heinz Delvaux nahezulegen. Zitat: Auf die Brandtoten während der Riots in Athen im Mai 2010 hingewiesen, erwiderten sie selbstsicher, also die Aktivisten, das werde hier nicht passieren, um später, als andere den Berichten nach versuchten, gezielt Läden anzuzünden, ungeachtet dessen, dass über diesen Läden in Wohnungen Menschen lebten, zu erklären, das ist nicht mehr unser Ding, wir gehen jetzt. Zitat Ende. Die Ambivalenz der Ereignisse spielt sich ebenfalls wieder in der Erklärung der Gruppe Imaginäre Partei Linke Kommando. Wenn sie auf kritische Stimmen zu dem Agieren und Verhalten von an den Riots Beteiligten schreibt, Zitat, zu wollen, dass die Revolution absolut vegan, antisexistisch, umweltbewusst, respektvoll gegenüber allen Schwachen und Minderheiten ohne jeden Ausbruch In anderen Worten, zu wollen, dass sie überwacht, diszipliniert, kontrolliert abläuft, bedeutet überhaupt keine Revolution zu wollen. Wir streiten nicht ab, dass es im Verlauf dieser Tage und Nächte unglückliche Ausbrüche gab und haben diese auch nicht akzeptiert. Zitat Ende. Die Inkaufnahme politischer Kollateralschäden der sich auf den Riot positiv beziehenden Aktivistin, immerhin mit der Einschränkung, es habe unglückliche, nicht akzeptable Ausbrüche gegeben, wird konterkariert durch eine Deutung, wie sie Jan Döhner, das dürfte ein Pseudonym sein, vornimmt. Er sieht in einem Text in den militanten Konfrontationen einen Gegenentwurf zu dem herrschenden Normalzustand. Zitat: Sankt Pauli dieser Tage war eine Heterotopie, wenn auch noch nicht maßgeblich bestimmt durch die bewaffnete Armee der Regierung, welche gewaltsam versuchten, die herrschende Ordnung sowie die Maske der angeblich heilen Welt aufrechtzuerhalten. Zitat Ende. Döhner entwickelt aus der Frontenstellung des Ortes Sankt Pauli gegenüber der gewalttätigen Polizei als die herrschende Ordnung stabilisierende Instanz, die Charakterisierung eines grundsätzlich emanzipatorischen Gegenordnes, der in dem Begriff der Heterotopie von ihm gefasst wird. Heterotopie heißt das. Interessanterweise schreibt Foucault mit diesem Begriff, der kommt nämlich von ihm, zunächst jedoch nichts anderes als einen anderen Raum, Räume, die vollkommen anders sind, beziehungsweise abgeschlossene Sozialräume, und vermeidet dabei zunächst jede Wertung dieses topografischen Begriffs. Im Kontext des G20-Gipfels bedeutet Heterotopie im Foucault'schen Sinne lediglich die Beschreibung eines Stadtraumes, der sich gerade nicht vorschnell auf eine Deutung festlegen lässt, die den widerständischen Riot als Aufschein eines fortschrittlichen Aufstandes überschätzt. In dieser Foucault'schen Perspektive bedeutet Heterotopie, desgleichen, die in der Stadt lebenden Menschen sichtbar werden zu lassen, die in den Analysen der autonomen bzw. anarchistischen Gruppen nicht als Betroffene im aufständischen Riot wahrgenommen werden und deren Haltung erst recht keine Rolle spielen. Für die zu Statistinnen degradierten Bewohnerinnen des Stadtteils dürfte diese Form einer doppelten Ausgrenzung ein besonderes Erlebnis gewesen sein. So wie in den Tagen unmittelbar vor dem Gipfel die sich als Besatzermacht gerierenden Polizeihundertschaften die Interessen der dort lebenden Menschen nicht interessiert haben, so wenig haben solche Interessenslagen für die Riots der militanten Linken offensichtlich einen Belang gehabt. Und das in einem Quartier, in dem Bewohnerinnen im Vorfeld mehrheitlich mit der Haltung der radikalen Linken übereinstimmten, dass niemand diesen Gipfel haben will und es keinerlei Sympathie für diesen Event gab. Was nun die Behauptung betrifft, dass St. Pauli jener Tage sei eine Heterotopie im Sinne eines emanzipatorischen Gegenortes gewesen, hat die Bevölkerung nach dem G20-Gipfel dazu eine ziemlich andere Erzählung. Der ironisch abfällige Hinweis des Autorinnenkollektivs Komitee 17, dass es im Schanzenviertel Linke gäbe, die Riots, Zitat, sogar an der Verträglichkeit für Kinder messen wollen, entspricht der Herablassung gegenüber der Bevölkerung, die das Licke-Kommando formuliert. Zitat: Wir waren auf einem Gebiet, das weniger feindselig ist als andere. Aber seien wir nicht naiv. Wer kann sich die derzeitigen Mieten im Schanzenviertel in Kreuzberg oder in Friedrichshain leisten? Sind diese Viertel von staatlicher Kontrolle, von der Warenherrschaft, von der Polizeipräsenz befreit? In Wirklichkeit handelt es sich um ein Schlachtfeld wie jedes andere, lediglich ein bisschen wohlgesinnter. Zitat Ende. An dieser Haltung ist allenfalls zutreffend, dass trotz aller Zuschreibung das Schanzenviertel vor allen Dingen ein ehemaliges alternatives Szeneviertel ist und die romantisierte Vorstellung einer irgendwie befreiten Zone aller spätestens vor 21 Jahren zu Grabe getragen worden sind. Das bezieht sich auf Texte, die dann 1998 dazu veröffentlicht worden sind. Konsensfähig dürfte an der vorgetragenen Einschätzung weiterhin sein, dass manche Anwohnerinnen wirklich glaubten, sich auf einem Schlachtfeld wiedergefunden zu haben. Ich zitiere dann jetzt im Folgenden drei Eindrücke, die aus einer Anhörung von den Bewohnern des Schanzenviertels im Rahmen eines Sonderausschusses im Stadtteil dann artikuliert wurden, die ich jetzt nicht vorlesen möchte, deren zentrale Fokus aber der war, dass eine Anwohnerin, sie habe sich wirklich wie im Krieg gefühlt und nur noch gehofft, dass das irgendwie vorbeigeht. Eine Mutter, die ihrem Kind erklärt, das ist jetzt alles nicht so schlimm, auch wenn überall Rauch ist. Aber es ist auch nicht so schlimm und unser Haus wird auch bestimmt nicht anfangen zu brennen. Und wenn unser Haus anfängt zu brennen, dann wird auch bestimmt die Feuerwehr kommen, obwohl man genau weiß, dass es so nicht sein wird. Und die Betreiberin des Kirchenprojekts beschreibt, wie sie halt mit ihrer Wohngruppe von geflüchteten Jugendlichen und mit älteren Mietern, die so eine also generationenübergreifende Wohngemeinschaft bilden, aus dem Haus gehen musste, weil halt die Bankfiliale direkt daneben angezündet worden ist und sie Sorge hatten, dass das eigene Haus halt abgefackelt wird. Ich nehme diese Stimmen dann auf. Kinder und alte Leute herbeizuzitieren, das liest sich schnell wie das populistische Argument aus dem Wörterbuch des staatstragenden Distanzierungs-ABC. Aber auf eine gesellschaftliche Resonanz für die Idee einer emanzipatorischen Befreiung zu hoffen, bedeutet, sich über die Frage zu verständigen, ob die radikale Linke in der Lage ist, über die eigene marginalisierte Szene hinaus kommunikationsfähig zu sein und ernsthaft die Machtfrage gegenüber dem gegenwärtig kapitalistisch autoritär formierten Staat stellen zu können. Wollen diese Linke die Machtfrage ausfechten, bräuchte es eine verlässliche Antwort, ob autoritäre Begleiteffekte solchen Begehrens zu steuern sind. Die Beiträge in der Broschüre Rauchzeichen, aus dem alle Zitate, die ich gemacht habe, stammen, versammeln eine Reihe von autoritären Affekten, die in den alltäglichen sozialen Agieren innerhalb der radikalen Linken nicht akzeptiert werden. Wenn in der schon zitierten Erklärung der Gruppe Imaginäre Partei Linke Kommando ernsthaft zu Protokoll gegeben wird, es entspräche einer falschen Erwartung, dass die Revolution respektvoll gegenüber Schwachen und Minderheiten agiere, ist das eine kaltherzige Ignoranz, die wenig mit den sonst undogmatischen Linken gelebten Ansprüchen eines respektvollen Miteinanders zu tun hat. Dies ist umso beängstigender angesichts der Tatsache, dass schon ein dreistündiger polizeifreier Raum dazu führt, dass Schwache und Minderheiten mit der Aufkündigung von Rücksichtnahmen rechnen müssen. Die Frage, was Schwache und Minderheiten erwarten dürfen, wenn wirklich die politische Machtfrage in einem revolutionären Aufstand gestellt werden würde, ist wahrscheinlich polemisch. Denn im laxen Duxus des unsichtbaren Komitees, die in ihrer ausgerechneten bürgerlichen Feuilleton von Zeit, Faz bis hin zum Spiegel gehypten Schrift Der unsichtbare Aufstand Stichwortgeber für urbane Schlachtfeldparaphrasen sind, wird die Frage nach der Moral der Rebellion nämlich so beantwortet. Die Tradition möchte, dass alles mit einer sozialen Bewegung anfängt. Vor allem in dem Moment, wo die Linke, die nur weiter verwest, scheinheilig versucht, sich wieder eine Street-Credibility zu verschaffen. Man muss nur sehen, wie eine Kluft entsteht, die immer tiefer wird zwischen ihren weinerlichen Forderungen und dem Niveau an Gewalt und Entschlossenheit der Bewegung. Aus dieser Kluft müssen wir einen Schützengraben machen. Zitat Ende. Diese deutlichen Anknüpfungen an die Strategie des Insurrektionalismus, der Theorie des andauernden Aufstandes, verbindet sich mit Taktiken, wie sie historisch beispielsweise schon bei Bakunin wortgewaltig sich finden. Er schreibt in Staatlichkeit und Anarchie über die Rolle des vandalischen, von der weitreichenden, leidenschaftlichen, rettenden und furchtbringenden Zerstörung und von der Erbarmungslosigkeit der sozialen Revolution, in der die revolutionären Akteure nicht weniger wilde, aber dafür gerechte Bestie sei. Die Schlachtfeld- und Schützengraben-Fantasien, soweit sie in den gegenwärtigen Debatten bemüht werden, sind historisch bereits mit Marx' Urteil der Revolutionsmacherei kritisiert worden. Dort, wo die unsichtbaren Freunde in der Broschüre Rauchzeichen diagnostizieren, der aufgestaute Hass auf die Bullen bei einem immer größeren Teil der Bevölkerung habe sich Bahn gebrochen, dürfte das ein sehr einsamer Blick auf die gegenwärtigen Kräfteverhältnisse sein. In der pauschalen Zurückweisung von Bewegungswissen der letzten 50 Jahre, abgekanzelt als Traditionsdenken einer verwesenden Linken, zeigt sich zum einen das Fehlen jedes Verständnisses für eine Einschätzung, mit welchen massiv repressiven Reaktionen der Eliten des neoliberalen Regimes an Aufstand rechnen muss, einerseits darauf nicht vorbereitet zu sein, dem keine koordinierte politische Strategie entgegensetzen zu können, wird in einem Desaster enden. Andererseits, und das hängt mit der Vermittelbarkeit zusammen, ist das Agieren staatlicher Repressionsorgane und die Fähigkeit der Herrschenden, die öffentliche Meinung gegen einen Aufstand zu mobilisieren, völlig unreflektiert. Vor diesem politischen Panorama darf sich eine revolutionäre Perspektive nicht auf den kampagnenartigen Moment des Widerspruches zur herrschenden neoliberal-kapitalistischen Ordnung isolieren. Das heißt, geschichtlich zu denken und daraus Vorstellungen zu entwickeln, die sich nicht auf den Augenblick beschränken. Politisches Handeln zur Zementierung politischer Widersprüche hat zum Ziel, Mechanismen von Herrschaft, Manipulation und Fremdbestimmung sichtbar zu machen. Militante Interventionen können hier einen besonderen Katalysator bilden, die nicht radikaler Selbstinszenierung dienen, sondern immer den Fokus haben müssen, für potenzielle Mitstreiterinnen anschlussfähig zu sein. Diese Intervention braucht die Adressatin der politischen Botschaft im Sinne einer aufklärerischen Praxis, die sich nicht isoliert, sondern sich erklärt und Anknüpfung zumindest zulässt. In diesem Fall hätten die Adressatin die Hamburgerin sein können, die gerade in St. Pauli trotz aller Verbürgerlichungstendenzen der letzten 20 Jahre Ansätze einer herrschaftskritischen Haltung und Sympathien für eine radikale Absage an den G20 boten. Zumal der Riot im Schanzenfeld im Juli 2017 nicht voraussetzungslos war. Er reiht sich ein in die zwischen 2003 und 2012 wiederkehrenden Auseinandersetzungen nach den Schanzenviertelfesten. Er steht in einer Reihe mit den Barrikaden an der Hamburger Hafenstraße im November 1987 oder den militanten Konfrontationen der Bewohnerin des Bambule-Bauwagenplatzes schon im Dezember 1994. Damals errichteten die Bewohner Barrikaden im Karolinenviertel, um gegen eine geplante Räumung des Wagenplatzes Zeichen zu setzen. Die Polizei, überrascht von der entschlossenen Militanz, zog sich zurück. Die Räumung wurde für Jahre verhindert. Diese historischen, lokalen Militantenkämpfe tauchen in Bezugspunkten für eine politische Bewertung der Riot-Nacht des 7. Juli 2017 in den verschiedenen Analysen des G20, wie in der Broschüre Rauchzeichen, G20, Verkehrsprobleme in der Stadt oder Riot, was war da los im Schanzenviertel, nicht auf. Wenn aber diese lokalen bewegungsgeschichtlichen Verläufe nicht in den Fokus genommen werden, verkennen diese politischen Bewertungen die Tatsache, dass die Auseinandersetzungen im Schanzenviertel vor allem durch die mediale Berichterstattung zu einem unübersehbaren Umschwung in der öffentlichen Meinung geführt haben. Die militanten Auseinandersetzungen und die nachfolgenden Plünderungen und Brandlegen konnten als Inszenierung eines Kriegsschauplatzes behauptet werden. Wenn es allerdings nach dem dreistündigen militanten Intermezzo ohne jeden erkennbaren Fortschritt für die radikale Linke bleibt, wofür stehen die Erfolgsgeschichten aus den Texten der Broschüre Rauchzeichen, die in den militanten Konfrontationen das Aufscheinen von Perspektive für den Sturz der aktuellen Verhältnisse sahen? Es stellt sich die Frage, ob diese politischen Vereinnahmen der Riots zunächst ein selbstreferenzieller Akt sind, die vor allem eine Form von politischer Selbstvergewisserung radikaler Attitüde darstellen. So bleiben außen vor, dass im Gegensatz dazu sowohl die Barrikaden zur Verteidigung der Hafenstraße im November 1987 wie die Riots der damaligen Bambule-Aktivistin vom Dezember 1994 vermittelbar waren und Akzeptanz bei Teilen der Hamburgerinnen fanden. Zumindest so viel Akzeptanz, dass eine polizeilich-militärische Lösung beider Konflikte politisch nicht durchsetzbar war. Selbst die wiederkehrenden militanten Auseinandersetzungen nach den Schanzenviertelfesten führten zu keiner offenen Distanzierung aus dem Stadtteil heraus gegenüber der Roten Flora. Die Bewertungen der Konfrontation zwischen den Protestierenden der Polizei während des G20 bleiben hingegen innerhalb der Debatte auf mehreren Ebenen diffus. War die polizeifreie Zone Ausdruck der Stärke eines neuen militanten Potenzials oder war sie das Ergebnis taktischer Fehler der Einsatzkräfte, die mit der Option der polizeilich-militärischen Auflösung des Riots durch Antiterroreinheiten mit Schussfreigabe dann aber mehr als deutlich die Grenzen eines urbanen Aufstandes in der deutschen Metropole abgesteckt haben? Zudem werden sie in kein Verhältnis zu den militanten Auseinandersetzungen zu den Schanzenviertelfesten zwischen 2003 und 2012 gesetzt, obwohl sie es allein schon geografisch aufdrängt. Kompensiert wird das durch den Duktus eines Bewegungskitsches, der spätestens seit der deutschsprachigen Übersetzung von Der kommende Aufstand in Deutschland salonfähig geworden zu sein scheint. Zitat aus der Broschüre Rauchzeichen vom September 2017. Die Unruhen schaffen eine unmittelbare Präsenz sich selbst und anderen gegenüber, eine helle Brüderlichkeit, die der Staat niemals erwirken kann. Der organisierte Riot produziert selbst das, was die Gesellschaft nicht hervorbringt, lebendige und unumkehrbare Verbindung. In diesem Moment experimentieren wir mit der Schaffung und der Stärkung von Freundschaften, eine offene Welt voller Möglichkeiten, aufrichtig zu handeln, voller greifbarer Mittel. Die Situation hat eine Form und wir können uns in sie hineinbewegen. Wenn der Riot erstrebenswert ist, dann vor allen Dingen als Moment der Wahrheit. Weiter heißt es in dem Text, die Schönheit der Bewegung eines durch Metall verlängerten Körpers, der sich einem Schaufenster nähert. Diese Strafenkampfposer, die leider keine gelungene Satire auf den Stil des sozialistischen Realismus darstellt, simuliert eine Inszenierung von, Frage, männlichen Allmachtsfantasien, deren historischen Vorläufer als Chiffre des Fronterlebnisses literaturwissenschaftlich und soziologisch erfasst sind. Das Fronterlebnis wird als eine Literatur der 20er und 30er Jahre meist verharmlosende Darstellung von Gewalt erklärt. Es wurde als Gegenerfahrung zur politischen Zerrissenheit der Weimarer Republik gesehen und war im Kern die Sehnsucht nach Verhältnissen, die widerspruchsfrei waren und antimoderne Affekte zum Ausdruck brachten. Wortwahl wie Aussagen beschworen das Heroische und betonen die aus dem Kampf Bedrohung gewachsene Solidarität zur Lösung der Gegenwartsaufgaben. 2017 klingt das so. Es ist früher Abend, völlig erschöpft vom Kämpfen fallen wir in das Apartment. Wir kommen direkt aus dem Riot, müssen kurz verschnaufen. Du kämpfst, kannst den Leuten aus dem Fenster beim Kämpfen zuschauen. Begonnen als Gipfel, Protest gegen den G20, wird dies zur sozialen Revolte gegen die Bullenschweine, zur sozialen Rebellion. Im Schein der Feuer ist alles wieder möglich. Das Gefühl der Riots, Selbstbestimmung erfahrbar für so viele mehr. Nicht bruchlos, doch niemals so erfahrbar. Aber wie in diesem Moment. Zitat Ende. Fragwürdig und unreflektiert ist die zur Schau getragene militante Haltung, die sich im Augenblick erschöpft und schon nur nach einem Jahr, die Perspektive, als ich den Text geschrieben habe, schon nicht mehr als eine Fußnote im real existierenden Kapitalismus ist. Die strategische Schwäche der radikalen Linken ist kein Argument gegen die Behauptung, dass langfristig die kapitalistischen Verhältnisse zugunsten eines emanzipatorischen Aufstandes abgeschafft gehören. Trotz allem müssen sich die Mittel, die diese Veränderung der Verhältnisse herbeiführen sollen, stets und immer einer kritischen Reflexion stellen. Die militanten G20-Prozesse zeigen, dass die Mittel zum Erreichen der Zwecke keineswegs aus sich selbst heraus die, Zitat von Bini Adamczak, Antizipation der utopischen und damit praktischen Werbung für die postrevolutionäre Gesellschaft darstellen, so wie es Bini Adamczak als eine Notwendigkeit für die Revolution formuliert. Vielleicht erstmal vielen Dank bis hierher.